Klar, strukturiert, auf den Punkt. Willkommen bei Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung.
Willkommen zu einer neuen Folge von Finanzpunkt. Ich bin David Kunz und gemeinsam mit Darius Mokhtarzadeh von 21 Shares schauen wir heute ganz praktisch auf das Investieren mit Krypto-ETPs. In Folge 6 unserer Serie zeigen wir, wie man Krypto-ETPs über ein Depot kauft, ob es Sparpläne gibt, was bei Gebühren und Verwahrung wichtig ist und was es heißt, wenn ein Coin wirklich hinterlegt ist. Wenn du wissen willst, wie du Krypto-ETPs einfach und sicher in die Praxis bringst, dann bleib jetzt dran. Und nicht vergessen, abonniere Finanzpunkt, damit du das Finale in Folge 7 nicht verpasst. Ja, lieber Darius, wir haben jetzt sehr viel schon über Bitcoin und Co. und auch ETPs gelernt. In dieser Folge wollen wir uns anschauen, wie investiere ich ganz einfach. Und hast du so eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich ein ETP dann kaufen kann?
Definitiv. Und der Prozess ist eigentlich auch genau das gleiche, wie wenn man jetzt in eine Aktie investiert. Das heißt, man geht zu seinem Broker oder Bankkonto, gibt entweder den Namen oder die ISIN-Nummer des ETPs ein und kann dann Anteile von diesem erwerben.
Ja, und bei Aktien und auch ETF ist ja mittlerweile auch üblich, dass ich das regelmäßig, zum Beispiel monatlich oder quartalsweise auch mache. Das ist dann mit dem ETP praktisch auch möglich, oder?
Genau, ist auch möglich. Es gibt viele Leute, die haben Kryptosparpläne. Das heißt, sie nehmen monatlichen Anteil ihres Lohnes und investieren diesen in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen. Was auch eigentlich empfehlenswert ist, weil man durch diesen auf Englisch natürlich DCA, Dollar Cost Average, dass man die gleiche Anzahl, das gleiche Investment über einen längeren Zeitraum macht, auch einen guten Durchschnittswert, vor allem auch im Kryptobereich, welcher eine erhöhte Volatilität hat, einkaufen kann und daher auch einen guten Durchschnittspreis des jeweiligen Assets hat.
Wenn man dann die ETPs kauft über den Broker oder über die Bank, mit welchen Gebühren muss man dann rechnen oder auf was muss man dann ein bisschen aufpassen?
Es gibt auch drei Arten von Gebühren. Man hat die Produktgebühr selber, die Management Fee. Die beginnt bei uns bei 21 Shares ab 21 Basispunkten und je nach, sagen wir, exotischen Token ist die höher. Man hat natürlich die Broker- und die Bankgebühr, welche natürlich auch eine Gebühr nehmen beim Kauf und Verkauf der Anteile des ETPs. Und letztendlich hat man auch den Spread beim Produkt, das ist die Differenz zwischen dem Kauf und effektivem Kaufpreis. Was hier vielleicht noch erwähnenswert ist, dass besonders wir bei 21 Shares uns rühmen, dass wir einen sehr guten Spread haben, weil wir sehr gute Verbindungen haben zu Market Makers und da auch unseren Kunden, Investoren einen sehr kleinen Spread anbieten.
Ja, und wir hatten es schon in einer Folge, die Coins werden dann irgendwo gehalten und die ETPs an sich auch. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären?
Das ist eine gute Frage. Auf der Kryptoseite, wie vorher auch schon erwähnt, bei uns die ETPs sind alle physisch hinterlegt. Das heißt, wir halten effektiv die darunterliegenden Assets, Kryptowährungen. Und das ist bei uns bei professionellen Verwahrstellen, welche diese in Cold Storage halten. Cold Storage ist auch ein Begriff, der teilweise für Verwirrung führt. Also die werden jetzt nicht in einem Kühlschrank gehalten, sondern was damit gemeint ist, dass es keine direkte Verbindung zum Internet gibt, was das Hacken bzw. das Stehlen dieser Währungen sehr schwierig macht, bis zu theoretisch unmöglich. Auf der ETP-Anteilseite werden diese bei Depotbanken gehalten. Das heißt, wenn man diese jetzt über eine Broker kauft, sind die Anteile auf einer Depotbank.
Also ähnlich wie ETF und Aktien.
Ganz genau.
Okay. Vielleicht noch zu zwei anderen Begriffen, was auch immer oft genannt wird in dem Zusammenhang ist, was passiert eigentlich bei einem Delisting oder Fork?
Also ein Delisting heißt ja, dass wir ein Produkt schließen würden oder dass ein ETP-Emittent das Produkt schließt. Was dort passiert ist, dass alle Investoren darüber benachrichtigt werden und es eine Notizperiode gibt. Die kann unterschiedlich sein, aber es gab bei ca. 90 Tagen, wo die Investoren Zeit haben, den ETP zu veräußern. Falls sie dieses nicht machen, würden diese automatisch auch ausbezahlt werden, wenn sie bis zum Ende dieser Notizperiode das nicht machen. Bei einem Fork, und ich glaube, hier ist es auch wichtig, erst noch kurz zu sagen, was ist überhaupt ein Fork? Ein Fork ist in der Kryptowelt, wenn eine zweite Version von der Blockchain entsteht. Das ist oft der Fall, wenn sich die Community nicht einig ist, wie sich ein Projekt entwickeln soll, beispielsweise ein Software-Update. Und was dann passiert, ist, dass man dann zwei Versionen dieser Blockchain hat, die alte und die neue mit dem Update. Und was dort passiert, beziehungsweise wie wir das handhaben bei 21 Shares, ist, dass wir uns eigentlich fokussieren auf die dominante Fork oder Chain, beziehungsweise dort, wo die meisten Validatoren meinen oder wo der Großteil der Community sich auf der bezieht. Andererseits, und ich glaube, das ist auch noch interessant zu erwähnen, wir hatten das bei Ethereum vor ein paar Jahren, als Ethereum eine Transition vom Proof of Work zu Proof of Stake gemacht hat. Also Ethereum hat seinen Konsensusmechanismus geupdatet und da gab es auch innerhalb der Ethereum-Community zwei Lager, die einen, welche es so behalten wollten, wie es ist, und die anderen, welche den neuen Konsensusmechanismus haben wollten, was auch die dominante Chain ist, welche wir supported haben. Was wir aber gemacht haben, weil oft bei Forks ist es so, dass wenn man ein Tokenholder ist auf der alten Chain, dann bekommt man auch die Tokens auf der neuen alternativen Chains über, dass wir die Ether-Token, welche auf der anderen Ethereum-Chain geschüttet wurden, haben wir diese verkauft und diese dann als Gewinn zurück in den ETP rein investiert, was dann für die Investoren zu einer zusätzlichen Rendite geführt hat. Aber grundsätzlich bleiben wir bei einem Fork auf der Blockchain, welcher den Großteil der Community Support hat.
Ja, ja, und du hast die Forks gerade schon erklärt und auch da gibt es nochmal Unterschiede, oder?
Genau, es gibt zwei Arten von Forks, Soft Forks und Hard Forks. Soft Forks, wie der Name schon sagt, sind nicht so extrem. Das sind meistens kleinere Updates, wo man auf der gleichen Blockchain bleibt. Also die Chain bleibt die gleiche. Beispielsweise Transaktionen werden schneller oder effizienter ausgeführt. Hard Forks ist, was wir davor besprochen haben, wo effektiv ein sehr großes, essentielles Upgrade zur Diskussion steht, beziehungsweise sich die Communities sich nicht einig ist, wie beim Konsensusmechanismus bei Ethereum, wo danach effektiv aus einer Blockchain zwei werden und diese sich abspalten. Was vielleicht hier noch interessant zu erwähnen ist, und das führt auch oft zu Verwirrung bei Investoren, wenn man Bitcoin eingibt, gibt es mehrere Arten von Bitcoin. Es gibt Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold etc. Das sind eigentlich alles auch Beispiele von Hard Forks. Also das ist nicht das Gleiche, sondern das sind andere Bitcoin-Blockchains, welche ursprünglich mal Teil von Bitcoin waren, sich dann aber auch abgespalten haben, weil sie einen anderen Mechanismus oder eine andere Technologie dahinter haben wollten.
Ja, und du hast noch zwei Begriffe erwähnt. Ich glaube, die haben in den vorhergehenden Folgen auch noch nicht endgültig zumindest besprochen. Proof of Work und Proof of Stake. Magst du da noch kurz ein paar Worte dazu sagen? Ja.
Also ganz kurz, also Blockchains sind dezentrale Systeme. Das heißt, es gibt keine zentrale Instanz, welche dieses kontrolliert. Man kann auch sagen, das Schöne ist, eine Blockchain gehört allen und niemandem gleichzeitig. Und das wird bewerkstelligt durch Konsensusmechanismus. Das heißt, obwohl man keine zentrale Instanz hat, welche sagt, das ist korrekt oder das ist falsch, muss man natürlich einen Konsensus haben, welche Daten sind korrekt. Um vor allem beispielsweise bei Bitcoin das Problem des Double Spendings, dass man den gleichen Coin zweimal ausgibt, zu vermeiden. Weil sonst hätte eine Blockchain nicht so viel Sinn. Und das Revolutionäre an Bitcoin damals, welche die erste Blockchain war, dass sie mit ihrem Proof-of-Work-Konsensus-Mechanismus eigentlich ein mathematisches Problem gelöst haben, welches seit Jahrzehnten existiert hat. Dass man eigentlich einen Weg findet, wie man in einem dezentralen System, wo man sich gegenseitig, die Akteure sich gegenseitig nicht kennen, trotzdem vertrauen kann. Und Bitcoin macht das bei Proof of Work, also Work, Arbeit, dadurch, dass die Miner, das sind eigentlich die Personen oder mittlerweile professionelle Firmen, welche Server bereitstellen, wo die Bitcoin-Blockchain läuft und die Transaktionen validiert werden, eigentlich wie in einem Wettbewerb sind, welches, und das ist eine sehr einfache Erklärung, wer ein mathematisches Rätsel als erstes lösen kann, der Miner, welches als erstes lösen kann, mittels Work, Arbeit, Rechenleistung, der wird vergütet mit neuen Bitcoins, das sind aktuell 3,125 Bitcoins pro Block. Mittlerweile gibt es aber auch neuere Konsensusmechanismen, beziehungsweise einen dominanten neben dem von Bitcoin, welcher Proof of Stake heißt. Das ist auch der, welcher Ethereum benutzt oder beziehungsweise geupdatet wurde auf diesen oder auch Solana und die meisten neuen Kryptowährungen wie Sui, Aptos etc. Bei Proof of Stake geht es darum, dass es nicht um Rechenleistung geht, sondern dass man Validatoren hat, welche ähnlich wie die Miner Transaktionen speichern, validieren, diese für korrekt empfinden. Diese machen das aber mittels einem Stake. Das heißt, sie nehmen Anteil an Tokens und locken diesen auf einer Blockchain ein. Dafür werden sie aber vergütet, also beziehungsweise dadurch, je nachdem, wie viel sie staken, wird auch entschieden, wer den nächsten Block validieren kann und dementsprechend bekommen sie auch einen Block-Reward über, was eigentlich ähnlich ist wie bei Bitcoins Proof of Work.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Kommen wir zurück zu unseren ETPs nochmal. Ja, seht ihr auch schon, dass die ETPs auch im Rahmen der Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung gewinnen?
Ja, grundsätzlich ja und eigentlich sehr ähnlich wie mit den Sparplänen. Also eigentlich auch hier, man kann monatlich einen gewissen Anteil in beispielsweise Bitcoin oder in andere Währungen oder eben in Krypto-Index-Korb wie den HODL investieren und dadurch auch einen Sparplan, eine Altersvorsorge machen.
Ja, und wir wollen nicht so viel Werbung für irgendwelche Banken, Broker oder sonstige Anbieter machen. Aber gibt es aus eurer Sicht gewisse Plattformen oder Broker, die sich besonders auch eignen, die ETPs von euch zu kaufen?
Ich würde sagen, dass grundsätzlich nein, weil es hängt davon ab, was für Gebühren der Investor bei der jeweiligen Bank oder Broker hat. Und die können sich sehr unterscheiden. Wie gesagt, es macht keinen Unterschied. Unsere ETPs oder Krypto-ETPs kann man über jede Bank Broker erwerben, indem man entweder den Namen oder die ISIN-Nummer eingibt. Die darunterliegenden Gebühren, die unterscheiden sich von Plattform zu Plattform.
Ja, und können sich tatsächlich stark unterscheiden, je nachdem, was für eine Bank oder was für ein Broker das ist. Aber das ist bei den ETPs auch wieder ähnlich wie bei den Aktien und bei den ETFs. Ja, vielen Dank. Das war's für heute bei Finanzpunkt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und empfehle uns gerne weiter und sei nächste Woche wieder dabei. In unserer siebenteiligen Serie mit 21 Shares tauchen wir Woche für Woche tiefer ein in die Welt von Bitcoin, Blockchain und Krypto-ETPs. Also bleibt dran, es lohnt sich.
Das war Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss und dem Finanzportal finanzen.ch.